Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Herzlich willkommen bei Tage wie diese. Heute bei mir Mario Giordano. Grüß dich.
Hallo, grüß dich, Alex.
Hi. Ja, Mario, ich hatte die Ehre, dich schon kennenzulernen und habe vor kurzem dein neues Buch gelesen, Terra di Sicilia. Richtig ausgesprochen, oder?
Terra di Sicilia, genau.
Die Sicilia.
In
der Buchhandlung immer Terra di Sicilia.
Ja, ja, ja.
Da heißt es so. Naja, gut. Muss ich sagen, also wir haben also auch schon die Poldi-Reihe von dir gelesen, mit Freude und viel gelacht. Aber das ist ja echt ein Epos und das hat ja auch irgendwie eine Sprachgewalt. Also Gratulation, das hat mich wirklich abgeholt und das hat mich auch echt von den Socken geholt, weil ich glaube, wenn man so eine Zeit lang sich an so eine, ja, humoristische Reihe gewöhnt hat, dann identifiziert man den Autor irgendwann damit. Und das ist ja ganz und gar nicht so bei dir. Du hattest ja auch vorher schon ein anderes Oeuvre und deswegen, also herzlichen Glückwunsch zu dem Buch. Ich habe am Anfang und gleich vorne drin, wenn sie so raschelt, ich muss manchmal nachgucken, steht gleich so ein Zitat, wo es um Essen geht, und zwar um Cannolo. Für die Leute, die es noch nicht gelesen haben, kannst du kurz sagen, was Cannolo sind?
Cannoli sind so süße Teig.
Cannolo.
Das sind so Teigröllchen. Das ist so ein knuspriger, ausgebackener Teig, der mit so einer weißen Ricotta-Creme gefüllt ist, die wiederum voll steckt mit kandierten Früchten, Pistazien. Die Ricotta ist aus Schafsmilch und das ist eine bekannte sizilianische Süßspeise. Sehr süß, aber eben auch ein kleines bisschen salzig, wie das oft in Sizilien ist. Und kriegt man in jeder Bar.
Ich gebe nur mal so zwei Sätze zum Besten. Das ist jetzt schon gekürzt, ja. Die Kruste des Röllchens zersplittert beim ersten Biss und sein Mund füllt sich mit einer Wolke aus schneeweißem Quark. Aromen verpuffen wie Feuerwerksböller. Da knistert Karamell, pocht Vanille an seinem Gaumen und er beißt auf, ach, bittersüße Orangenschale, kandierte Kirschen und geröstete Pistazien. Und da merkt man schon, wie du schreibst, wie du schreiben kannst. Und da merkt man auch, dass jemand gern isst, oder?
Ja, natürlich, klar. Mhm. Ja, ich bin Foodie, ich esse gerne.
Ja, Foodie klingt so neudeutsch, ne? Aber so gutes Essen. Mhm. Und gilt deine Leidenschaft nur dem italienischen Essen?
Nein, natürlich nicht. Wer gerne isst, der isst meistens auch gerne international. Natürlich esse ich gerne italienisch, was ein Grund ist, warum ich in Deutschland selten in italienische Restaurants gehe. Aber natürlich liebe ich die italienische Küche. Ich liebe auch sehr die koreanische Küche, die vietnamesische Küche. Ich bin sogar nach wie vor ein großer Fan der guten deutschen Küche. Und die gibt es ja auch, darf man auch nicht vergessen. Aber egal, wo ich bin, ist Essen immer so Teil meines Reisevergnügens auch.
Ich glaube, wir teilen eine Leidenschaft kulinarisch, denn als ich dich besucht habe, ist mir aufgefallen, dass es etliche Bilder von Oktopoden, sagt man so? Ist das der Plural, ja? Bin ich jetzt richtig?
Ich glaube, ja.
Ja, also ja. Oktopus ist, glaube ich, magst du sehr gern, oder?
Ja, das ist natürlich, man darf das ja kaum noch sagen. Ich weiß auch, dass die natürlich, diese Tiere, wahnsinnig intelligent und faszinierend sind, das finde ich auch. Und trotzdem esse ich sie immer noch gerne. Ja, ich habe auch zunehmend ein schlechtes Gewissen, aber zum Beispiel so ein Teller Spaghetti mit schwarzer Tintenfischsoße ist natürlich mega.
Mir geht's genauso. Wir haben ja letztes Mal auch darüber gesprochen. Ich habe auch diesen Film auf Netflix gesehen, wo dieser Mann diesen Oktopus so quasi zähmt oder die Freunde werden. Gut, wahnsinnig kitschig auch, aber ich habe jetzt im Urlaub in Griechenland im Sommer auch jeden Tag so einen gegrillten Oktopus gegessen, was einfach verdammt lecker ist. Aber jetzt hören wir mal auf, sonst verlieren wir auch die Vegetarier hier. Sag mal, jetzt ist dein Name Giordano ja relativ ähnlich zu Carbonaro. Und du hast ja auch schon angedeutet, der Roman hat autobiografische Züge eurer Familie.
Naja, das hast du schon richtig gesagt, das sind autobiografische Züge.
Ja.
Die ganze Geschichte ist inspiriert von der Geschichte ein bisschen meiner Familie und meines Urgroßvaters. Allerdings ist über diesen Urgroßvater habe ich wenig rausfinden können. Die meisten Verwandten und auch mein Vater, die ihn gut kannten, sind alle verstorben. Was erzählerisch am Ende ein großer Vorteil war, weil ich dadurch sehr viel freier war. Aber ich hatte diesen Urgroßvater, es gab den, der Anfang des Jahrhunderts als Analphabet und Illiterat nach Deutschland ging, um ein Großmarktgeschäft zu eröffnen, das auch geschafft hat und damit auch vermögend geworden ist. Und mich hat schon bald fast 30 Jahre diese Idee umgetrieben, einen Familienroman zu schreiben, der eben nicht die typische Migrationsgeschichte erzählt, 50er Jahre, die Italiener aus dem Elend, die nach Deutschland kommen, um das Wirtschaftswunder zu machen, als Gastarbeiter, also einen Gastarbeiterroman zu schreiben, sondern ich wollte erzählen, dass Migration nicht nur aus dem Elend passierte, sondern eben auch, dass es diese Unternehmer gab, die mit einer Vision, Niklas Luhmann nennt das die Piraten, und das passt auch sehr gut in die sizilianische Mythologie, die aufgebrochen sind, um mehr zu schaffen. Und der eben auch 23 Kinder hatte. Also die natürlich nicht alle überlebt haben. Ja. Der Sohn eines Priesters und ein war, das habe ich erfahren. Und das waren so, also für Autoren ist das erstmal ausreichend. Als Funke, um darauf eine Familiengeschichte aufzubauen, die natürlich auch eine Geschichte Deutschlands sein sollte. Die Geschichte auch ein bisschen des 20. Jahrhunderts, das im Roman auch fast als Figur auftaucht. Und damit fing alles an. Und ich habe es über 25 Jahre praktisch nicht hingekriegt, weil das ein Riesenstoff ist und ich überhaupt nicht wusste, wie ich das anfangen soll. Hatte keine Hauptfigur, wusste die Geschichte nicht und habe mich dann, weil du eben auch die Poldi erwähnt hast, das sind ja diese heiteren Krimis, die ich zuvor geschrieben habe, eine Reihe heiterer Krimis einer 60-jährigen Münchnerin, die nach Sizilien zieht, um sich totzusaufen, das nicht schafft, weil sie immer Mordfälle aufklären muss. Und das war, damit habe ich mich an Sizilien rangeschrieben sozusagen. Ich hole jetzt ein bisschen aus, wenn das okay ist.
Gerne, ja, total gerne.
Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, habe Italienisch lernen müssen. Wir haben zu Hause nur Deutsch gesprochen. Für mich war Sizilien immer ein sehr vertrauter Ort. Wir waren sehr oft da. Ich bin so oft es geht immer noch da. Aber ich war da auch immer fremd. Ich war in Deutschland immer irgendwie so der Halbitaliener und auch mal der Kanake. Und so, ja, das bleibt nicht aus. Das fand ich jetzt nicht so traumatisch. Aber man steht so immer zwischen den Stühlen. Das geht ja vielen Menschen mit Migrationshintergrund irgendwie so, auch wenn sie in Deutschland geboren sind. Und da ich mich auch in Sizilien immer auch fremd fühlte, habe ich nicht geglaubt, dass ich der Richtige wäre, um über Sizilien auch zu erzählen. Bis ich es dann mal ausprobiert habe und gemerkt habe, dass diese Position so zwischen den Stühlen für Erzählende ideal ist. Eben weder drin noch draußen und trotzdem mit einem Bein irgendwo drin über etwas erzählen zu können, was einem vertraut und zugleich fremd ist. Und als ich dann gemerkt habe, dass mir das mit auf so eine heitere, kriminale Weise, und Krimi ist ein Genre, das mir vertraut war, und da dachte ich, oh, mach's dir mal nicht so schwer, Mario, erzähle es heiter, das ist ja auch nicht verkehrt, das wollte ich auch mal. Und nachdem ich dann gemerkt habe, das geht, habe ich dann auch den Mut gefasst, diese Idee mit diesem Familienroman endlich anzugehen. Und damit ist es immer noch nicht geschrieben. Aber wir haben angefangen mit der Frage, ist das eine wahre Geschichte oder nicht? Und das ist natürlich keine wahre Geschichte oder keine Geschichte, die so passiert ist. Aber sie erzeugt eben hoffentlich ihre eigene Wahrheit und ist inspiriert von meiner Familiengeschichte.
Ja, also dann fang ich mal ein bisschen so vorne an bei den Sachen, die bei mir beim Lesen, da wusste ich noch gar nicht, dass wir ein Interview darüber führen würden, sondern einfach beim Lesen so auch aufgekommen sind, auch an Fragen. Also du hast ja gesagt, dein Großvater, der war ein Großhändler. Waren das tatsächlich die Orangen? Waren das die Mandarinen und Orangen und Zitronen? Waren das Südfrüchte, wie man...
Das waren Zitrusfrüchte, genau. Der hat mit Zitrusfrüchten gehandelt.
Ja.
Und ich habe ihn dann so zum Mandarinenhändler gemacht, weil das nun meine liebsten Zitrusfrüchte sind. Und weil ich immer finde, dass die Mandarine ein bisschen zu kurz kommt. Die Mandarine, so die kleine Schwester der Orange und... Die Zitrone so übermächtig leuchtend, sauer und süß, die Orange so groß und prächtig und die Mandarine ist immer so ein bisschen dahinter und ich mag sie sehr.
In Deutschland ist die Mandarine ja irgendein Saisonartikel eigentlich erst am Weihnachten. Ne? Das kommt irgendwie zu Nüssen und so, das wird so im Winter. Hat das einen Grund? Wird das nicht im Sommer geerntet?
Nee, das ist eigentlich, die Ernten beginnen so zum Herbst, kommen, es gibt ja bis zu 3 Ernten.
Genau, das habe ich gelesen,
gelernt. Bei Zitrusfrüchten und bis in den März dann. Das geht jetzt so irgendwann oder geht immer im September so los und dann hat man bis im März so die letzten Ernten. Tatsächlich hat man im Sommer auch in Italien, auch in Sizilien, weniger Zitrusfrüchte. Wenn man dann, ich bin ja oft an der Ostseite, das ist so meine Gegend, also zwischen Catania und Taormina, das ist sehr grün, sehr wasserreich durch den Ätna, da fällt viel Niederschlag, da sind die ganz großen Zitrusgärten, wie sie auch heißen, die gibt es da noch und die hängen natürlich auch im Sommer voll mit Früchten, die aber nicht exportfähig sind. Es ist ja sowieso, wir kriegen ja auch nur einen Teil der Früchte ab, die wirklich dort wachsen. Also wer mal in Sizilien richtigen Blutorangensaft getrunken hat, also das ist unglaublich. Das ist eine paradiesische Erfahrung, die man hier in Deutschland ja nur sehr selten hat.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und... Fahr zum Stadion.
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Stimmt, das ist lustig. Du hast im Buch hast du ja Mandarinensaft genommen.
Ja.
Den der Junge vor allem ja bei dem Baron von Glöden da als erstes trinkt und dann auch immer wieder mit seinem adeligen Freund und so. Das ist ja, da bist du ja auch, also das ist ja auch so eine Explosion, die ihn so abholt.
Ja, das ist ja auch eine Erfahrung, die ich irgendwann als Jugendlicher gemacht habe. Mhm. Das gehört zu meinen ältesten Erinnerungen. Ich habe ja nun auch viele Cousins und Cousinen in Sizilien und es gibt diesen einen, Gaetano, der ist so 2 Monate älter als ich. Wir waren immer so wie Brüder zusammen und haben so eine sehr enge Verbindung miteinander und haben in den Ferien als Jugendliche, hat er mich halt auf der Vespa mitgenommen nach Catania und wir sind da ausgegangen in die Bars und haben da rumgehangen. Ich ohne praktisch ein gut vernünftiges Italienisch war da mit dabei. Und wenn man dann aber um 3 Uhr, 4 Uhr morgens nach Hause fährt, dann fährt man immer an diesem einen kleinen alten Jugendstil Kiosk vorbei, wo eine alte Frau in einem Berg von Mandarinen und Zitronen Saft gepresst hat. Und dann um 3:30 Uhr morgens sitzt man am Bordstein und trinkt noch mal ein Riesenglas eiskalten Mandarinsaft mit Zitrone. Das, das holt ein bisschen ab.
Das ist ziemlich cool, wie du das beschreibst. Irgendwie, da kommen mir auch so Bilder von der, kennst du die Verfilmung von dem talentierten Mr. Ripley?
Ja.
Das diese 60er Jahre, die Vespa, Italien. Ich glaube, das ist eher so an der Amalfi-Küste, aber
genau.
Das vermittelt so ein Flair, das hat doch so ein schönes Licht und so. Aber ja, das klingt ja toll. Und die sitzt da um 3 Uhr nachts, sitzt die noch da, ne?
Ich weiß nicht, ob es den Kiosk noch gibt oder ob das noch gemacht wird, aber das war so in den 80er Jahren. Ja.
Sau cool. Und genau, richtig, ich erinnere mich, im Buch war es ja auch, es war eiskalt, ne? Der muss eiskalt sein.
Ja, das muss eiskalt sein.
Also ihr merkt schon irgendwie, Essen, Trinken, Lebensfreude, Genussfreude, das spielt hier eine große Rolle. Jetzt nochmal zurück zu den düsteren Anfängen. Du hast gesagt, das war tatsächlich dein Großvater, der Analphabet, der aber dann sich so mit dem Wunsch von vornherein ja quasi mit dem Ziel Deutschland aufmacht und dem das auch gelingt und 1000 Irrungen, Wirrungen, Krieg und so weiter, da sprechen wir gleich nochmal in Ruhe drüber. Du beschreibst Sizilien in dieser Zeit als wahnsinnig arm. Die Leute sind barfuß. Ja, gut, da ist es warm. So war das. Da braucht man jetzt Schuhe auch nicht unbedingt, aber trotzdem, die Armut ist enorm.
Die Armut war enorm. Der Roman beginnt ja Ende des 19. Jahrhunderts.
Ja.
Man muss aber auch sagen, schon als Goethe Taormina besucht hat, der Roman beginnt ja in Taormina, hat er das Amphitheater, das Teatro Greco, völlig verwildert und verwahrlost vorgefunden. Und erst nach Goethe sind die europäische Bohème und die deutsche Bohème vor allem auf der Suche nach ihrem mythischen Arkadien nach Sizilien gekommen und hat diesen Ort Taormina im Grunde mit aufgebaut. Die Armut der Leute war unvorstellbar. Die Kindersterblichkeit war enorm. Jedes zweite bis dritte Kind hat das vierte Lebensjahr nicht erlebt. Die Leute hatten keine Schuhe und ja, es ist ein heißes Land, aber der Boden ist steinig und im Winter wird es kalt. Typhus, Wurmbefall, das sind Dinge, die an der Tagesordnung waren. Keine Kanalisation. Man muss sich Sizilien am Ende des 19. Jahrhunderts als bitterarme Welt vorstellen. Mit einem unendlichen Reichtum parallel dazu.
Ja.
Während in Taormina die Kloake durch die Straßen floss, hatte Palermo längst schon elektrische Beleuchtung als einer der ersten Städte Europas. Und die sizilianischen Adligen, also die Nachkommen der französischen Bourbon, die 1861 ja abgesetzt und füsiliert worden sind, von denen gab es noch genug. Und der Reichtum dieser Leute war so groß, dass die immer noch, also bis heute, von diesem Reichtum zehren. Ich kenne Familien,
ja.
Das sind so ältere Signori, die gerne mit einem über Rilke plaudern, weil sie seit 40 Jahren an einem Essay über Rilke schreiben. Und die haben in dritter Generation noch nie gearbeitet, keinen einzigen Tag. Und auch ihre Kinder und Enkel haben das nicht nötig. Dieser Reichtum dieser Leute, der war unglaublich. Und es gab dann ja in Palermo die Unternehmensfamilie Florio, die auch ein Imperium begründet hat, die mit Thunfisch gehandelt haben, die Wein gemacht haben oder Wein gehandelt haben, die ersten Schifffahrtslinien in die USA und den italienischen Stiefel hinauf betrieben haben, die das Postmonopol hatten. Unglaublicher Reichtum parallel zu unendlicher Armut und Elend.
Ja, die Florios finden ja auch statt. Ich erinnere mich auch an Schwefelhandel. Und auch, Schwefel, der auch im Buch ja dann so ein bisschen so ein Knackpunkt wird, weil Schwefel ja dann, glaube ich, künstlich hergestellt werden kann oder nicht mehr benötigt wird in Prozessen.
Erst zur Benzinherstellung benötigt, zu Beginn der Industrialisierung sehr wichtiges Rohprodukt, das dann obsolet wurde, als in den USA ein Verfahren entwickelt wurde, wie man Benzin ohne Schwefel herstellen kann.
Genau, und dann ist nämlich so, aber ihr müsst das Buch lesen, ist glaube ich schon klar geworden, übrigens das im Goldmann Verlag erschienen, das soll ja auch mal erwähnt werden, über die Florios, genau, und die Freundschaft zu dem jungen Florio, da kommen wir gleich auch nochmal zu, in Richtung Krieg und Mussolini, dieser wahnsinnige Unterschied zwischen Arm und Reich, den Baron von Glöden, den gab es ja wirklich, den habe ich nämlich mal gegoogelt und interessanterweise, den gab es auch, also du hast doch nicht ganz so wahnsinnig viel. Die Florios, dass es die jetzt auch gab und gleichen Namen sind, das war mir jetzt zum Beispiel nicht klar. Aber ich lerne, es scheint doch sehr, sehr, sehr eng an die wahre Geschichte Siziliens angeknüpft zu sein alles.
Ich habe mir Mühe gegeben. Also, ja. Und vor allem habe ich mir habe ich es mir erlaubt und habe mir auch den Spaß erlaubt. Naja, Spaß ist relativ zu sehen. Ich sage das mal so salopp. Historische Figuren auch zu verwenden. Bei Baron von Glöden habe ich ein bisschen gezögert. Der ist ja bekannt geworden durch diese homoerotischen Aktfotografien. Von Glöden war ein Pionier der Fotografie. Das ist heute auch so anerkannt. Hat aber vor allem in Sizilien Knaben nackt oder nur mit einer Tunika bekleidet für die Gay-Community, die europäische vermögende Gay-Community fotografiert. Das war auch wirtschaftlich erfolgreich. Und da liegt natürlich der Verdacht erstmal nahe, dass das mit sexueller Ausbeutung verbunden gewesen ist. Ich hätte mich sicher nicht getraut, den auch zur Figur zu machen und dem auch sehr prominenten Platz im Roman einzuräumen, wenn ich nicht ein sehr dickes und sehr kluges anthropologisches Buch von Mario Bolognari gehabt hätte. Das war bis vorletztes Jahr noch der Bürgermeister von Taormina, der Anthropologieprofessor ist und der die Nachkommen dieser Jungs, die von Glöden porträtiert hat, befragt hat, bevor die alle zum Schluss weggestorben sind. Und dazu eine sehr kluge Untersuchung vorgelegt hat, die das in einem nicht so sehr ausbeuterischen Licht erscheinen lässt. Weil von Glöden die Jungs ziemlich fair an den Erlösen beteiligt hat, zum Beispiel, und auch das kommt vor, ein Teil des Wohlstands in Taormina beruht auf diesen Tantiemen sozusagen, dieser Fotografien.
Tatsächlich, okay.
Und diese Figur passt ebenso gut in die Zeit, in die Welt, weil der war Deutscher, sprach aber Italienisch mit sizilianischem Dialekt, war sehr geachtet im Ort. Der musste dann im Ersten Weltkrieg Italien verlassen, weil als Deutscher feindliche Ausländer und so weiter.
Steht auch im Buch.
Während die Taorminesen auf sein Haus aufgepasst haben. Haben ihn also erstmal gewarnt, dass er nicht verhaftet wird. Er konnte ausreisen. Und haben dann 4-5 Jahre auf sein Haus aufgepasst, bis er wieder zurückkam. Ja. Und dann hat er da weitergemacht.
Ja, das ist interessant, dass du nochmal über die Figur sprichst. Denn ich hatte eine der Sachen, die mir auch, die am Anfang so auch diese gewisse Grausamkeit, nicht nur die Armut, war nämlich eigentlich die Tatsache, dass sozusagen mit der Duldung der Eltern die Jungs da hochgingen, um sich dort irgendwie nackt und halbnackt fotografieren zu lassen. Und da klingelt ja schon im Grunde so eine Art von Armutsprostitution an. Und das war aber noch gravierender, weil sogar die Eltern das billigten, nach dem Motto, wir wissen doch eh, was du da oben machst. Und ich glaube, es betraf jetzt weniger die Hauptfigur, aber da hieß es ja auch, wenn Gäste aus Europa kamen, wurden dann auch Knaben geladen für den Abend. Also da hatte man ja schon das Gefühl, dass es ja nicht nur um Fotos ging.
Es war so. Es gab diese Soireen bei von Glöden. Ja. Wie das ganz genau ablief, ist nicht zu recherchieren, aber man kann sich halt ungefähr eine Vorstellung davon, was Bolognari schreibt. Nach seinen Untersuchungen war das für die Bewohner, für die Familien ganz okay, solange die Jungs den aktiven Part übernahmen. Das ist im Selbstverständnis dieser Zeit und Siziliens ein wichtiger Aspekt gewesen. Da gab es jetzt keine, dagegen gab es keine großen Einwände. Aber trotzdem war es natürlich eine Art Armutsprostitution, das muss man schon sagen. Genau. Also die war auf einer relativ freiwilligen Basis. Ja. Die Jugendlichen, die eingeladen wurden, waren noch nicht mehr ganz die Jüngsten, aber natürlich, klar.
Ja, und dann interessant ist ja auch die Figur, die an deinen Großvater angelehnt, die nimmt ja auch das Geld zusammen und spart das alles, um sich dann später richtig einkleiden zu lassen, um seiner Liebsten vor Ort oder seiner Angebeteten vor Ort den Hof zu machen. Und das ist ja auch total interessant, dass tatsächlich, weil du sagtest, aus den Tantiemen ist auch was erwachsen. Das war auch nicht so wenig, dass man damit nichts machen konnte. Aber vorher, also wir springen jetzt, das ist jetzt alles, hat natürlich überdeckt nicht die Fülle des Buches ab. Er arbeitet ja auch hart in den Orangenplantagen. Aber er wird ja von dem Baron von Glöden immer mein Zyklop genannt. Erzähl doch mal, was ist da mit dem Zyklopen? Also ich habe im Buch verstanden, die Verbindung zur sizilianischen Mythologie, und habe später ja auch bei den vielen Kindern, hieß es ja auch immer mal wieder, da kommen Zyklopenwesen heraus. Da hatte ich so ein bisschen, da war mir nicht so ganz klar, war das jetzt so eine, war das vielleicht sogar eine inzestiöse Beziehung, ohne dass die es wussten, weil ja die Mutter ja auch immer bei dem Dottore als Heilerin im Grunde war und man nicht so genau wusste, ne, also gab es ja eine Situation, bei denen sie auch sehr erwischte, ob nicht vielleicht das sogar in Wahrheit seine Schwester war.
Ah, interessant.
Das hast du gar nicht induziert, den Gedanken?
Diese, wenn das mitschwingt, ja. Ist es nicht verkehrt?
Ja, das dachte ich bei den vielen Kindern, die durchscheinend waren, die Zyklopen waren, die...
Guck.
Entschuldigung.
Ja. Also ich habe, das ist interessant, weil ich bin ein paar Mal gefragt worden, es kommen ja nun auch die Toten vor, die mit am Tisch sitzen, die nicht gehen können und ein bisschen missmutig und traurig.
Da müssen wir noch länger drüber reden, aber gut. Ja.
Und so weiter. Also... es gibt so magisch-realistische Elemente in dem Buch. Das ist so, weil ich diese Form von Literatur sehr mag und damit auch sozialisiert bin und das gerne schreibe. Und ich überzeugt bin einmal, dass es mehr gibt, als wir mit unseren Sinnen vielleicht wahrnehmen können. Ich glaube an Geister. Ich glaube aber auch an psychische Energien. Und wie man das nun deuten mag, dass da die Toten sitzen, dass... Fabelwesen, Zyklopen und Trolle geboren werden, die nicht lange bleiben können, ist eine Frage der Interpretation, ich gerne offen lasse.
Genau.
Mit den Zyklopen ist es so, es bezieht sich natürlich auf die Odyssee, die eben auch viel in Sizilien spielt. Odysseus als der Prototyp des Entdeckers, des Piraten, des antiken Elon Musk.
Das macht das ganz modern.
Muss man so sagen. Der ohne Rücksicht losgezogen ist, mit einer Idee auch des Plünderns durchaus, und dort Dinge erlebt. Also einmal dem Zyklopen Polyphem begegnet, von dem auch gefangen gehalten wird, der eben auch sein Urmythos des Siziliens ist. Und das sind diese beiden Pole, die ich immer wieder über viele Jahre in Sizilien wahrnehme, dass es etwas Zyklopisches gibt, also etwas sehr Stabiles, Verharrendes, Gewaltiges, Rohes, Uraltes, das träge, schlafend wie ein Vulkan, die Zyklopen leben an den Hängen des Vulkans, befindet und zwischendurch erwacht oder in Raserei ausbrechen kann, in viel Gewalt. Und dann gibt es eben den Archetypus des Piraten, des Odysseus, der in die Welt hinaussegelt, um mit Cleverness und Trutzpe es zu was zu bringen und Schätze anzuhäufen und eben auch die Welt zu sehen, also auch ein Migrant ist.
Yeah.
Diese beiden Figuren, diese beiden Archetypen, die haben mich immer sehr fasziniert und die gehören für mich zu Sizilien einfach dazu. Und deswegen erzähle ich über Zyklopen und über seine piratische Energie. Und Barnaba, der sich erst für einen Zyklopen hält, also ein gewachsen aus diesem sizilianischen Land, roh und ungeschliffen, merkt, dass er doch zunehmend zu einem Pirat, zu einem Odysseus wird, wird ja auch in München von einer Kirke gefangen gehalten, verwunschen. Also will das nur andeuten. Es kommen eine Reihe von mythologischen Elementen vor, die stark mit sizilianischer Geschichte und sizilianischem Mythos verbunden sind. Und wenn man in Sizilien ist und sich eine Weile da aufhält, dann merkt man, dass der Mythos dort sehr lebendig ist. Es ist eben ein sehr altes Land, uralt, und man merkt das sehr deutlich. Einer meiner Onkel hat mir immer versucht zu erklären, dass die Zyklopen eine Menschenform waren, so neben den Neandertaler, die in Sizilien mal existiert haben. Aber der kleistert so mit seinem viel Wissen über Geschichte so in seine Lücken immer sehr großflächig mit Fantasiegeschichten
zu. Mythen.
Mit Mythen zu. Aber eben dieses Spiel mit Mythos und Realität, das mag ich eben sehr.
Ja, wunderbar. Ja, du hast jetzt auch schon viele Sachen beantwortet und ich will dann gar nicht weiter da so drauf insistieren mit Fragen. Das mit den Geistern hat mich natürlich wahnsinnig interessiert.
Ja, also ja.
Das ist ein tolles erzählerisches Moment und ich bin der Sache jetzt auch nicht unaufgeschlossen.
Aber man muss es auch nicht so, also ich vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, die Zuhörerinnen, die das Buch noch nicht kennen, da sitzen also die Toten mit am Tisch. Und nicht irgendwelche Toten, sondern es sind immer die Toten, die noch nicht gehen können, weil sie eines gewaltsamen Todes gestorben sind oder zu früh gehen mussten. Die sitzen dann am Tisch und sind nicht mehr gefährlich, sind missmutig und ein bisschen traurig, bedrückt sitzen sie da mit. Und machen gar nicht viel, spielen ein bisschen Karten und brauchen Geld.
Genau, das ist so lustig.
Wenn man sie fragt, was willst du, was kann ich tun, damit du weggehst, dann wollen die Geld. Und das kann man einmal als Element so nehmen, dass da wirklich die Toten sitzen. Man kann das natürlich aber auch genauso gut, und ich bin da auch ambivalent, als eine Manifestation psychischer Energien sehen, die auch in uns stecken, dass das Unvollendete, das Abgestorbene, was nicht ganz tot ist, und es jagt auch im Tod immer noch dem Geld hinterher. Und das Geld hat natürlich überhaupt keinen Wert mehr, weil ob die nun 2 Lire kriegen oder 2 Millionen Lire, den Unterschied merken sie gar nicht mehr. Weil Geld, wie alles, auch nur eine Geschichte ist, auch nur ein Narrativ. Und weil alles Geschichte ist und weil Erzählen Wahrheit erzeugt. Es geht im Roman auch ums Erzählen. Es geht um die, es geht darum, wie durchs Erzählen Wahrheit entsteht. Oder eine Wahrheit, eine Form von Wahrheit.
Ja, genau. Und in, weil es so gut erzählt ist, bleibt man eben auch in der Geschichte, aka Wahrheit, aka in dem geschlossenen System auch so drin, sodass man am Ende selber glaubt, man wundert sich eigentlich, dass bei einem selber keine Geister mit am Tisch sitzen.
Und da gibt's, sitzen sie ja vielleicht.
Ja, sitzen sie auch. Ja,
ja, das, es ist ja nicht ganz auszuschließen, dass sie da sitzen und wir es nur nicht so richtig mitkriegen oder sagen wir mal zwischendurch irritiert sind, weil Dinge passiert sind, die wir ignorieren das vielleicht. Aber wer weiß das denn schon?
Das stimmt.
Ganz und ganz genau.
Ja, das stimmt. Es gibt ja auch im Buch ganz tolle Elemente. Nino selber muss seinen Vater, der ja dann nach einem Vulkanabrutsch, das Haus am Vulkanausbruch abrutscht, dann umkommt, dem muss er ja auch Geld geben, dass er einmal abhaut. Aber der kommt dann irgendwann wieder in einem, jetzt springe ich auch mal zeitlich, auch in dem Roman, dass wir so ein bisschen da auch weiterkommen, muss er sozusagen in den Krieg und musst du mir auch ein bisschen helfen, zeitlich geografisch. Also es ist der Kampf um die Dolomiten, ist das richtig?
Ja.
Und da ist er also stationiert und es ist ein schrecklicher Krieg. Und er kommt durch seine alte Verbindung, durch den jungen Florio, der aber eigentlich sozusagen Faschist ist, aber der verschafft ihm sozusagen den Freibrief nach Hause und er läuft also zu Fuß, weil er Angst hat, der Befehl könnte widerrufen werden, von dort weg und kommt dort an irgendeinen Bauernhof, wo er übernachtet. Und da steht ausgerechnet sein in Sizilien geklauter roter Sportwagen. Und auf dem Beifahrersitz sitzt sein Vater mit der Schatulle mit dem Geld, der Geist. Und den Wagen vorbeigebracht hat, besagte, wie hast du sie genannt, nicht Hexe?
Circe.
Ja, genau. Also sensationell, ihr merkt schon, da ist unglaublich viel verwoben, verdichtet, auch so zum Nachdenken, weil man weiß gar nicht, ob es Nachdenken, Nachfühlen, ob es, Inspiration, das regt jedenfalls mehr Sinne an als nur den Kopf, würde ich sagen. Ja? Da ist ganz viel, das hat mir total gefallen und ich dachte, nicht wahr. Und wir haben das ja auch zu zweit gelesen und es war so auch bei meiner Partnerin ein großes Staunen. Also wunderbar, wie das dann auch so verknüpft ist und dann auch so eine Geschichte, die Wolte wieder aufnimmt und so, ne? Und dann zurückführt. Überhaupt, finde ich. Gell?
Ja. Das freut mich sehr. Und das war der Plan.
Ja.
Es ist ja immer. Man kann ja immer viel erzählen, was man sich vornimmt. Und man weiß ja auch als Autor dann nicht, oder ich weiß es jedenfalls nie so genau, ob ich es hinkriege. Man versteht das immer erst, wenn man unterwegs ist. Und manche Dinge ergeben sich im Verlaufe des Schreibprozesses, ohne dass ich das vorher hätte plotten können. Und das gefällt mir auch gut. Und es geht um Sinnlichkeit. Mhm. Weil, genau. Das ist nun auch ein sehr sinnlicher Ort, Sizilien. Ich glaube fest daran, dass Erzählen erstmal selbst ein sinnlicher Prozess ist, also das Schreiben, und eben auch ein sehr sinnliches Ergebnis haben muss. Und ob das dann gelingt, kann ich vorher nie sagen. Mhm. Also kann mir da nur Mühe geben und den Mut dann auch irgendwann zwischendurch haben, manchmal Dinge zu tun, wo es immer noch mal so eine Stimme gibt, die sagt, ach, mach das besser nicht, das versteht nachher doch wieder kein Mensch. Ja. Aber es muss dann sein, weil es irgendwie so dazugehört, weil es passt. Und so ist das mit den Gespenstern, mit den Padronetti, die mit am Tisch sitzen. Es ist mit so Elementen wie dieser Zauberin Kirke in München, und dem alten Alpha, eines der ersten Automobile überhaupt, die Alfa Romeo gebaut hat, der dann erst geklaut wird in Sizilien und Jahre später in einem Einödhof in den Bergen steht und ihn nach Rom bringt mit seinem Gespenstervater. Und das sind Elemente, die ergeben plötzlich dann Sinn, wenn man sich auf diese Reise macht. Und es ist ja mit dem Erzählen, und ich sage bewusst Erzählen und nicht Schreiben, weil Schreiben ist immer so ein technischer Ausdruck für das. Ich tippe gerne, so, aber Schreiben ist Tippen. Und die eigentliche Tätigkeit ist zu erzählen. Und beim Erzählen ist es wie mit dem Reisen. Man erlebt eben Dinge, auf die man nicht vorbereitet sein konnte. Und auf die reagiert man dann unterwegs und kommt damit klar. Manchmal tut man sich weh, wird krank, macht einen Umweg, landet in der Sackgasse, geht wieder weiter und bringt eine Geschichte mit. Und so verstehe ich meinen Beruf. Die Welt ist groß und ich zeichne eine Karte und von einem Gebiet, das ich entdecke. Und ich hoffe, dass man mit dieser Karte ein bisschen was anfangen kann und dieses Gebiet nachbereisen kann.
Das ist schön gesagt, Karte und Gebiet, natürlich auch ein wunderbarer Titel von Michel Houellebecq, aber ja, Karte und Gebiet, ja. Und schön, wie du das auch beschreibst, also genau. Da kann man, glaube ich, schon viel von der Kraft und der Magie des Textes und der Erzählung und der Geschichte erahnen. Du hast mir eben im Vorgespräch verraten, du schreibst schon an einem Nachfolger.
Ich bin vor 2 Wochen fertig geworden sogar.
Oh, schon fertig.
Also, ja, was heißt sogar? Ich bin ein Jahr zu spät dran. Es hat damit zu tun, dass ich so im Verlauf der Arbeit an Terra di Sicilia gemerkt habe, und das war mir vorher komischerweise nicht klar, dachte ich, naja, wie groß, was für ein Umfang wird das haben? 500 Seiten, da kriegst du doch schon viel unter, wenn überhaupt. Du kriegst, sei froh, wenn du sie gefüllt kriegst, Mario. Es ist ja dann immer so, man kriegt die Sachen kaum rein in diese 500 Seiten. Ich habe also gemerkt, der Stoff ist noch ein bisschen größer, als ich dachte, weil ich ja hauptsächlich die Figur von Barnaba Carbonaro erzähle, also sein Leben.
Ja.
Und da gibt es eine Menge Frauen in seinem Leben. Mhm. Und die kommen aber, weil er die Hauptfigur ist und an ihm so die ganze Geschichte sich entlang bewegt, kamen die mir ein bisschen zu kurz. Mhm. Und ich dachte, die haben doch auch ihre Geschichte. Und die ist interessant. Mhm. Und die würde ich gerne noch erzählen. Und ich würde, weil Terra di Sicilia endet 1960, also geht von 1880 etwa bis 1960. Und ich wollte die Geschichte noch ein bisschen später einsetzen lassen und ein bisschen später aufhören lassen und die Geschichte der Frauen erzählen. Und dann habe ich das in Absprache mit dem Verlag, weil man spricht ja dann darüber, vor allem eben dann über die Frage, naja, wie ist das mit dem zweiten Teil? Weil das doch ein bisschen unfair ist, wenn man jetzt Lesern sagt, am Ende des Buches und wie es ausgeht, erfahrt ihr dann in 2 Jahren. Das ist sehr unfair. Nach 500 Seiten, und man hat dann 22 Euro für ein Buch bezahlt, erfährt man dann sowas. Das geht nicht. Also wollte ich keine Fortsetzung schreiben. Also auch nicht ein Buch schreiben, zu dem man das erste Buch unbedingt kennen muss, sondern ein Buch, das miteinander mit dem ersten verzahnt ist, verbunden ist und trotzdem für sich steht. Und deswegen habe ich mir dann eine neue Erzählperspektive überlegt. Ich erzähle die Geschichte von drei Frauen. Das ist einmal Barnabas Ehefrau, seine Schwiegertochter und deren Tochter wiederum. Das ist Maria im Terra di Sicilia, der Patriarch kehrt mit 80 Jahren nach München zurück und erzählt seiner Enkelin seine Lebensgeschichte. So ungefähr ist die Rahmenhandlung. Und diese Maria, die wird auch zur Figur. Und das hat ein bisschen länger gedauert, als ich dachte, weil das plötzlich schwer war, die Geschichte dieser Frauen zu erzählen, aus vielerlei Gründen, weil ein Mann, selbst ein Analphabeten und Illiterat, in die Welt zu schicken, Ende des 19. Jahrhunderts, easy. Ja, der ist ein Pirat. Klar. Der hat auch alle Möglichkeiten.
Ja, ja, und Mann, die Geschichte und die Zeiten. Ja. Und also ja, da ist viel dran. Ja.
Aber eine Frau hatte in dieser Zeit diese Möglichkeit nicht. Das heißt, für den Plot, also für die Frage, was passiert als nächstes, welche Abenteuer sind dann drin, wird es plötzlich schwierig, weil sich das nach innen verlagert. Das ist aber blöd, wenn ich über Frauen erzähle, dass plötzlich alles wieder nur nach innen verlagert. Ja? Also, das hat ein bisschen gedauert und jetzt bin ich gerade kürzlich fertig geworden. Jetzt haben wir nochmal den Lektoratsprozess, ich überarbeite jetzt nochmal und im März kommt es dann, kriegt auch einen anderen Titel, wird dann heißen Die Frauen der Familie Carbonaro. Das ist auch richtig so, weil das nicht signalisieren soll, legt da nochmal ein, kommt die Fortsetzung. Es ist eine Art Fortsetzung, aber mit neuen Mitteln.
Naja, also ich meine, ich habe ja schon die Figuren kennengelernt. Also Maria, wenn ich mich richtig entsinne, beginnt ja mit dem Saftgeschäft. Also vielleicht, wir wissen es ja nicht. Es endet ja hier mit dem Todesbarriere. Ja, ich sehe schon, du nickst. Wir greifen nicht vorweg. Für euch alle jetzt erstmal Pflichtlektüre hier, Terra di Sicilia. Und übrigens, du hast eben den Preis genannt. Es gibt mittlerweile auch schon eine Taschenbuchausgabe für 12 Euro. Also da kann man auch, den Budgetpreis, den gibt es auch schon. Ich habe noch mal eine Frage. Es gibt so ein zentrales Bildmotiv, das ist weniger vielleicht ein erzählerisches, aber vielleicht ja doch, wenn ich dich so höre, ist es alles gut überlegt. Die Fotos, die der Patriarch immer von der Familie jedes Jahr machen lässt und auf denen keiner lacht. Und auf dem letzten ist er vermeintlich tot oder vielleicht ist noch der Geist noch in seinem Körper. Da wollte ich dich zu fragen, ist das, hast du das aus dem Leben gegriffen oder ist das eine Bedeutung? Ist das einfach ein Ritual oder ist das mehr? Das erschien mir wie so etwas, wo ich drüber nachgedacht habe, aber für mich zu keiner Antwort gekommen bin. Und wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, mal den Autor, kann ich vielleicht mal fragen.
Also, zu den wenigen Dingen, die ich über diesen Urgroßvater recherchieren konnte, gehören zwei Fotos. Und eines hat mich immer magnetisiert. Da steht dieser sehr kleine Mann, sehr gut angezogen. Und alle in dieser Familie waren wahnsinnig gut gekleidet. Immer. Während wir jetzt hier sprechen, trage ich Hemd und Pulli und das ist so, ja, so laufe ich immer rum. Ja, sieht gut aus. Ist auch, also auch so ein Boomer-Look. Aber ja.
Oder auch klassisch einfach.
Oder klassisch. Meine Familie noch zwei Generationen zuvor, die sahen wie ganz anders aus. Sie waren sehr elegant. Und dieser elegante kleine Mann steht sehr stolz auf einen kleinen Tisch gestützt und schaut in die Kamera. Und dann dachte ich, der wollte immer was zeigen. Und dann ist mir, weil ich nun gerne selbst auch Fotos mache, und weil es diesen Fotografen von Glöden gab plötzlich, der ja auch ein Spiegel dieser Armut ist und dieser Geschichte des jungen Barnaba, der nun auch Fotograf ist. Wenn man das dann einmal so auf den Fingern hat beim Schreiben, dann merkt man, dass da mehr Bedeutung drin ist, als man zu Beginn vielleicht geahnt hat. Das Schreiben ist ja auch ein psychoanalytischer Prozess. Man versteht die Dinge erst, wenn man sie tut. Wenn man sie überhaupt versteht. Aber ne, es geht immer darum, an sein Unterbewusstsein ranzukommen, durch Fleiß. Und wenn das zwischendurch gelingt und das Unterbewusstsein spricht, dann hat es immer recht. Und wenn da plötzlich das Thema Fotos drin sind, dann ist das wichtig. Also habe ich das versucht, ernst zu nehmen. Und versucht rauszufinden, was hat es denn mit diesen Fotos auf sich? Und die sind ja das Bemühen, die Zeit festzuhalten, einzufrieren, das Erreichte auch zu dokumentieren, gegenüber wem auch immer, weil das wichtig ist in Sizilien, zu zeigen, was man hat, auch zu verstecken, was man hat, weil es ja einem weggenommen werden könnte, aber eben auch das deutlich zu machen, ich hab's geschafft. Und das macht Barnaba mit diesen Fotos, dass er auch immer noch am Leben ist, weil es ja auch nicht ganz klar wird, von seinem Schwiegervater mit dem Tod bedroht.
Ja.
Und er lebt in einer Welt, in der das Lachen praktisch nicht vorkommt. Ja. Er ist immer sehr beschäftigt und das Lachen, es gibt diese, und auch da sind wir, weil du das gerade erwähnt hast, kam ich dann an diesen Punkt 1960, der Patriarch kehrt nochmal zurück, eine Woche vor Weihnachten in München, eine Woche, mehr ist es nicht, und entdeckt das Lachen.
Ja.
Und Lachen ist für mich in meinem Leben ein sehr wichtiger Aspekt.
Ja.
Ich lache selbst gerne, ich kann nur mit Menschen, die lustig sind, also in irgendeiner Form lustig sind, und ich glaube fest daran, dass Lachen ein Weg ist, diese Welt überhaupt ertragen zu können. Und kam an den Punkt, wo ich dann über die Fotos vermittelt merkte, jetzt musst du mal übers Lachen schreiben, Mario. Und das gehörte zu den schwierigsten Momenten meines Berufs, über das Lachen zu schreiben. Und daran habe ich eine Weile gearbeitet, muss ich sagen. Aber das ist zum Schluss einer der wichtigsten Stellen geworden, weil das wie eine Erlösung, er entdeckt da was über das Lachen, lernt es selbst und ist eine Art Befreiung. Wenn man so will, weil ja auch die Toten am Tisch mitsitzen, eine Art Exorzismus.
Ja, also dass du da viel Mühe drauf verwendet hast, das spürt man auch als Leser. Oder so ein Finale, was so ein Crescendo, was dann so am Ende nochmal so anschwillt. Denn er läuft ja dann so durch die Wohnung und hört überall aus den Zimmern so seine Familienmitglieder lachen beim Arbeiten, beim Nähen und so. Das ist so schön, wie er das so entdeckt. Und dann macht er seine Tour nochmal durch München und wird da so beschmutzt und der Mantel. Und dann, aber genau, er entdeckt das Lachen und da, man, wie du schon sagst, wie so eine Katharsis, und dann kann er gehen. Also da hat sich, glaube ich, gelohnt, dass du da viel Mühe drauf verwendet hast oder lange dran darauf rumgedacht hast. Das hat auch beim Lesen so viel Spaß gemacht. Ja, schöne Sache, das. Du hast gesagt, du fährst nächste Woche jetzt auch wieder nach Sizilien?
Naja, ja. Es war nicht ganz klar, ob ich es schaffen werde, weil es hängt natürlich hing davon ab, werde ich rechtzeitig noch mit dem Roman fertig. Und dann bin ich jetzt ja fertig geworden. Und dann dachte ich jetzt, ich war noch nicht da, und einmal im Jahr muss ich wenigstens für eine Woche hin. Ich fahre selten länger als eine Woche, weil ich dann geht mir das auch wieder auf den Zeiger. Sie zählen ziemlich auf die Nerven. Die Sizilianer, gibt ja diesen so einen alten sizilianischen Witz, erzähl den manchmal, wenn wir noch Zeit haben.
Wir haben jede Menge Zeit.
Als Gott die Welt schuf, aus verschiedenen Erden hat er so die Kontinente gemacht, und dann hat er so von jedem Kontinent noch so ein bisschen Erde übrig. Und wow, knetet er so zusammen, macht so einen kleinen Ball daraus und wirft ihn auf seine neue Erde, patsch, und er schafft Sizilien. Oh, kommen die Engel vorbei. Eieiei, Herr, schlimm, schwierig, Herr, ganz schwierig. Wieso? Was ist denn schon schwierig? Das ist doch herrlich, ein Paradies. Ja, genau, ein Paradies. Ja, von allen nur das Beste. Aber die anderen Erdteile werden neidisch sein. Kein guter Anfang. Und der Herr hat das merkt, so, oh ja, ja, es stimmt vielleicht, ne? Kein guter Anfang mit Neid und so, wollen wir nicht anfangen. Es braucht halt einen Ausgleich, raunen die Engel. Naja, und deswegen erschuf der Herr zum Ausgleich die Sizilianer. Und so kommt es mir eben manchmal vor, das ist ein Landstrich mit paradiesischen Möglichkeiten und paradiesischen Mitteln. Und alles, was man dort isst, ist immer das Leckerste, was man je gegessen hat. Ja, guck mal, Mario, das sind Kirschen aus St. Alfio, die besten Kirschen der Welt. Und man rollt nur mit den Augen und sagt, was soll denn das sein, die beste Kirschen der Welt? Probiert eine beste Kirschen der Welt. Ich habe nie so gute Kirschen gegessen. Das sind Kartoffeln aus Jarre, Mario, beste Kartoffeln der Welt. Ich sage, nein, Deutschland, Kartoffelland, unsere Kartoffeln, die besten. Ich kriege diese Kartoffeln serviert, noch nie so gute Kartoffeln gegessen. Egal, was es ist. Es ist immer, es ist ein Paradies. Mhm. Und zum Ausgleich gibt es die Sizilianer, die mir manchmal so auf die Nerven gehen, dass ich froh bin, wenn ich wieder weg bin. Und wenn ich dann wieder weg bin, dann vermisse ich das sehr. Mhm. Und jetzt, übernächste Woche, fahre ich hin. Ja?
Schön. Ja,
also nach Taormina auch wieder.
Nach Taormina. Aber dass dir eine Woche reicht, allein für das Essen würde ich einen Monat bleiben wollen. Aber naja. Aber,
und ja, ja, klar.
Du sprichst ja da mittlerweile, sprichst du Italienisch? Du
hast jetzt ich komme gut klar. Ich habe einen kleinen leichten Akzent, mache so Fehler, die man als Muttersprachler nicht machen würde, die dann immer die Leute ein bisschen irritiert, weil ich sehe nicht nordeuropäisch aus. Mhm. Ich habe das mal mit 20 mir selbst beigebracht und durch die Praxis dort komme ich eigentlich ganz gut klar und sage dann immer, weil Sizilianer ja auch misstrauisch sind, wenn ich irgendwo hinkomme, mein Sprüchlein, guten Tag, ich bin ein deutscher Autor und ich bin nur zu Ihnen gekommen, um bei Ihnen meinen Fisch zu kaufen. Und dann sieht man mir mein mittelmäßiges Italienisch sofort nach und ist ganz so, das braucht es ein bisschen. Aber naja, ich komme klar.
Das heißt, du bist auch, du kochst dort auch selber. Du gehst nicht nur essen.
Lässt dich ich koche da nicht. Nein, nee, ich koche da nicht.
Ach so, nein, Fisch kaufen heißt im Sinne hier
Fisch essen. Fischkauf, ja, das ist gut. Mein Cousin sagt, komm, lass uns einen Fisch grillen bei sich zu Hause und ich kaufe den dann. Ja. So, und er legt den auf den Grill, aber ich komme da nicht zum Kochen. Ich will da essen und nicht kochen. ich habe da selten die Möglichkeiten so dazu.
Ich habe ich gehe nochmal zurück nach Sizilien und sozusagen diesem Garten Eden, auch der Früchte. Und man erfährt im Buch ja auch ganz viel über die Zitrusfrüchte und den schwierigen Anbau. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so manuell gemacht wird. Vielleicht liegen da Bewässerungsschlangen oder sowas. Aber
also weitestgehend.
Ja, wirklich?
Die unendlich elenden und ausbeuterischen Arbeitsbedingungen sind so nicht mehr wie zu Ende des 19. Jahrhunderts. Aber auch zu Ende des 19. Jahrhunderts war die Zitruskultivierung auch schon sehr hoch entwickelt. Die wussten genau, was sie machten. Es gab hunderte von Einzelschritten und hochspezialisierten Arbeitern mit spezialisierten Werkzeugen, die in so einer großen Choreografie der Schinderei Zitrusfrüchte angebaut haben, weil die sind sehr launisch, diese Bäume. Die können sehr verschwenderische Fülle abwerfen, aber dazu muss man sich zum Sklaven dieser Bäume machen. Und heute, wenn ich in diesen Gärten vorbeifahre und da mal einen Schritt reinmache, um mal ein Foto zu machen, dann ist das noch sehr händisch. Da kann man wenig mit Maschinen machen. Ja. Die sind dicht gepflanzt, diese Bäume.
Ja.
Da sieht man natürlich keine Kinderarbeiter mehr und da fahren jetzt dann so kleine Wägelchen rum. Mhm. Und es muss alles dann auch nicht mehr alles jeder Korb geschleppt werden.
Ja.
Aber da ist viel Handarbeit noch mit im Spiel. Und das ist wichtig zu wissen, wenn man mal so eine Orange wieder in der Hand hat oder eine Mandarine, dass da Menschen Arbeit mit verbunden haben, dass da viel Arbeit drinsteckt in dieser ganzen Kultivierung dieser Früchte, die so ihren Wert haben. Und in Italien allgemein, nicht nur in Sizilien, ist zum Beispiel ein Orangengärtchen zu besitzen, ein kleines, ein hohes Gut.
Da
wird man drum beneidet.
Ja, also mir ist das schon auch bei der Beschreibung der Schritte so aufgefallen, ne? Dass wie das dann aufgehakt werden muss, der steinige Boden, wie dieser Kranz um den Stamm gemacht werden muss, das Wasser oder diese Technik, die mir besonders in Erinnerung bleibt, dass man den Baum manchmal, um ihn zu der dritten Ernte zu zwingen, ihn fast töten muss, indem er ihm kein Wasser gibt. Ja, fast umbringt, fast 2 Wochen kein Wasser und ihn dann erst wässert, aber nicht zu früh.
Ja, nicht so früh. Das ist dann für die vierte Ernte.
Ja, für die vierte. Entschuldigung, siehst du. Ja.
Und als ich für den Roman recherchiert habe, erstmal, als ich anfing, wusste ich, oh, verdammt, ich werde ganz viel recherchieren müssen. Und zwar richtig, richtig viel, weil ich wollte das möglichst präzise machen. Ich wollte über den ganzen, den Handel, also wie lief das ab? Wie haben die Aufträge vergeben? Wie haben die Angebot und Nachfrage koordiniert und so weiter und so fort? Mhm. Im 19. Jahrhundert. Ja. Wie war das mit der Preisentwicklung? Welche Cafés gab es und so weiter und so fort? Und vor allem, wie war der Zitrusanbau? Mhm. Und bin dann zweimal mit Franco Felice. Franco ist Gastarbeiterkind aus Neapel. Jetzt lebt schon lange wieder in Italien. In Neapel war Leiter der Bibliothek des Goethe-Instituts, übersetzt deutsche Literatur ins Italienische. Mhm. Der hat mir geholfen bei den Recherchen. Wir sind zweimal, der ist einmal vorgereist, dann bin ich zweimal mit ihm gereist. Der hat Leute aufgestöbert, die ich befragen und interviewen konnte. Und dann ist das immer so bei den Recherchen, man weiß nie, wen hat man dann nachher vor sich.
Ja.
Das ist auch so ein bisschen so ein Blindflug. Bringt das was oder bringt es nicht? Viele Gespräche sind interessant, bringen aber leider nichts für den Roman. Und da reden wir von Anfang, die Reisen habe ich Anfang 2020 gemacht, angefangen im Januar bis in den März hinein. Und dann kamen wir in die Pandemie, in den italienischen Lockdown. Und dann ersten Tag des Lockdowns rief mich noch ein Direktor eines Südfrüchte-Konsortiums an im Gewerbegebiet von Catania hinterm Flughafen. Ah, Herr Giordano, ich habe da noch ein kleines Buch gefunden über den Zitrusanbau. Das würde ich Ihnen schenken, wenn Sie vorbeikommen. Und dann bin ich noch mal völlig illegal, weil ohne Passierschein und nichts. Sie waren da sehr streng, noch mal von Taormina nach Catania gefahren, habe mir dieses Buch abgeholt. Und das war dann der Goldschatz.
Ein historisches Buch.
Ja, ein altes Buch, von altes Buch, nicht wirklich historisch, von, aber von jemand, der so ein Privathistoriker, der sich, der selbst in dem Ort lebte, auch in den Gärten gearbeitet hat und irgendwie dann auch so in der Verwaltung mit drin war und wie das oft so ist, sich für diese Tätigkeit interessiert hat und ein bisschen privat geforscht hat und dann so ein kleines Büchlein im Selbstverlag, glaube ich sogar, rausgegeben hat. Und das habe ich bekommen und da stand alles drin. Da standen die Namen dieser Gerätschaften drin, auf Sizilianisch, die einzelnen Arbeitsschritte.
Ja.
Da stand alles drin. Am allerletzten Tag plötzlich findet man nochmal so einen kleinen Goldklumpen.
Wahnsinn.
Und das ist eben, gehört eben auch zum Schreiben dazu, dass man zwischendurch viel Glück hat und einem Dinge so begegnen, die einem begegnen sollen.
Genau, die einem
so
begegnen sollen.
So war das bei Terra di Sicilia eben auch.
Genau, vielleicht ist es ja auch noch was anderes als Glück und gar kein Zufall, sondern es sollte vielleicht so sein.
Nee, es ist dann Koinzidenz.
Ja,
es hat schon miteinander, es ist verbunden, man weiß nicht wie und weil man nicht weiß wie, denkt man, es ist Zufall, aber das ist es gar nicht.
Ja, genau. Und du hast ja dieses Glossar, was du auch angefertigt hast, um vor allem diese verschiedenen Namen für diese hochspezialisierten Arbeiter, das hast du ja im Buch ja auch geschrieben. Ich finde, man kommt auch ganz gut ohne zurecht, aber es schadet auch nichts, wenn man nochmal dann hinten nachguckt. Das ist wahrscheinlich auch da entnommen, oder?
Das kommt aus diesem Heftchen. Ich hatte auch erst gar nicht den Gedanken mit dem Glossar, dann haben wir dann mit dem Verlag mal drüber gesprochen, dass das vielleicht ganz schön wäre. Ich glaube auch, man braucht es nicht dringend, aber ich muss dann sagen, ich freue mich, wenn ich solche Bücher lese, auch immer mal, wenn ich hinten nochmal stöbern kann. Ja. Wer würde jetzt auch im Lesefluss nicht blättern, ganz nach hinten und gucken, was ist es denn, weil das ist nicht wichtig, wie der Begriff jetzt genau übersetzt ist. Es geht um die das sind ja alte sizilianische Wörter, die aus ein bisschen fast aus dem Arabischen kommen, die wie Zaubersprüche aus dem Zauberbuch sind. Und so sollen sie dann ja verstanden werden. Die weiche, gutturale Worte für etwas, was nur mit Schufterei verbunden ist, was aber so einen magischen, sanften, milden Ausdruck hat. Ganz zauberhaft.
Genau. Ich habe übrigens auch jetzt erst, lustigerweise, vorne in der Klappe, oder glaub gar nicht, nee, ist gar nicht in der Klappe sind Zitate, aber trotzdem auf der ersten Seite, habe ich jetzt erst den Stammbaum gesehen, wenn man nachgucken will. Ich habe es einfach gelesen, bin einfach an den Text gegangen, habe es offensichtlich überblättert beim ersten Mal. Jetzt zur Vorbereitung nochmal, habe ich gesehen, ach, das ist ein Stammbaum. Ist manchmal auch nicht schlecht, ich habe es jetzt nicht gebraucht, man kommt sehr gut so durch beim Lesen, aber das haben, ich sag mal, Bücher mit historischem Bezug, ich will es nicht einen historischen Roman nennen, aber haben das ja auch gerne mal. Das ist ein bisschen auch Genre-Konvention vielleicht. Ne?
Es ist einmal auch eine Konvention. Ich würde es, also ich selbst brauche es als Leser auch selten.
Ja.
Ich lasse mich auch gerne auf so ein Verwirrspiel ein, weil das manchmal, ich merke, das ist beabsichtigt, ich soll nicht alles wissen als Leser. Und so geht es mir nun auch als Erzählender so. Ich möchte gar nicht, dass ihr Leser jetzt sofort alles auch versteht. Das müsst ihr gar nicht, weil es gerade jetzt nicht wichtig. Mhm. Aber so ein Stammbaum gibt ja ein Signal. Mhm. Das Signal ist, es geht um eine Familie, eine relativ komplexe Familie. Und die wirst du alle kennenlernen. Alle, die du jetzt hier siehst, werde ich dir alle vorstellen.
Mhm.
Aber wenn du zwischendurch nochmal in Ruhe nachgucken willst, dann kannst du das tun. Du bist nicht ganz allein.
Genau, weil das ja auch springt. Ne? Also hast natürlich in einer schönen Dramaturgie immer wieder heute, damals, das nähert sich so an. Ne? Das ist ja so schöne, deswegen brauchst du ja auch die Cliffhanger. Und deswegen ist ja klar, dass man manchmal auch Leerstellen hat oder sozusagen was im Kopf braucht, hält, bis die nächste Episode wieder beginnt.
Ja, ja. Schön. Das ist ja das Spiel des Erzählers mit seinem Publikum.
Genau, ja, also macht ja auch Spaß. Sag mal, jetzt ging es ja um Vulkanausbruch auch. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Aktuell ist ja in Sizilien das am Brodeln. So, meine Freundin war vor 2 Wochen in Cesenatico. Das ist ja Norditalien, aber dennoch, da war zu lesen, dass ja unten um Palermo herum ein Supervulkan unter der Erde brodelt.
Neapel. Ja, das sind Plegeischen Felder. Ja. Das ist so, also ich glaube, Yellowstone ist nichts dagegen.
Ja, genau.
Und da hebt sich gerade wieder die Erde so, das atmet immer so ein paar Meter. Mhm. Und das ist der größte Supervulkan der Welt, glaube ich.
Und lass uns für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz kurz, wer es nicht weiß, was das ist, erklären, was ein Supervulkan ist.
Das sind gigantische Magmafelder, die sich über große Landstriche erstrecken unter der Erde, die Druck aufbauen unter der Kruste und dann entweder morgen oder in 30.000 Jahren irgendwann alles in die Luft sprengen. Ja. Und zwar die gesamte Region in einer Explosion, die Welt noch nicht gesehen hat. Also das würde Neapel und die gesamte Region um Neapel einfach wegsprengen, wenn dieser Vulkan ausbrechen würde. Mhm. Das ist also nicht der typische, so Ätna gehört zu diesem gutmütigen Vulkan.
Genau.
Der hat halt lässt halt dauernd Druck ab und man hat immer eine gute Chance, wenn man nach Sizilien reist, da auch mal eine Eruption zu sehen. Das ist immer sehr spektakulär, vor allem der Soundtrack dazu.
Wirklich?
Und der stöhnt ja, der Vulkan. Das ist ja mit jedem, man hat so im 10-Sekunden-Takt dieses Und man hört das über 50 Kilometer. Und irgendwann kriegt man es nicht so richtig mit, aber wenn das ein toller, ein richtiger Ausbruch ist, mit einer großen Rauchfahne und wirklich Lava, wenn man das so nicht, es gibt ja diese kleinen Ausbrüche, dann sieht man mal abends ein bisschen leuchten, dann passiert nicht viel. Aber so ein Ausbruch über eine Woche oder zwei, so ein größerer, der ist mit Geräuschen verbunden.
Das ist ja,
am
das
Anfang
wirklich, ja.
hat man die nicht so präsent und irgendwann merkt man, hört man es down und dann hört man es nur noch. Dann kann man nicht mehr weghören. Und das ist Tag und Nacht. Umpf, umpf, umpf.
Das
und
heißt,
da ist wie ein riesiges Wesen, das da schnauft.
Ja.
Und das hört und hört nicht auf.
Das heißt, man hört wirklich das flüssige Gestein, wie es in diesem Krater...
Diese Verpuffung und hört man dann umpf, umpf. Also, und das habe ich dann erlebt. Die Sizilianer sind ja sehr, nicht nur fatalistisch, sondern einigermaßen hartgesotten. Die gucken dann schon nicht mehr hin. Aber ich habe erlebt und kam aus dem Supermarkt über einen Parkplatz zum Auto und wollte meine Tüten dann ins Auto tun. Und da geht gerade, und da war so eine Zeit, viele Ausbrüche waren und man stand auch schon dieser sehr, sehr hohe, 1000 Meter hohe Rauchsäule über dem Vulkan,
Wahnsinn.
Guckte schon keiner mehr hin und dann kam irgendwann so eine Verpuffung, wo es wirklich Bumm machte und alle haben sich auf einmal umgedreht und da merkt man, das fasst die immer noch an. Die haben jetzt nicht die große Angst, weil der Ätna jetzt nicht der gefährlichste Vulkan ist, aber das ist schon sehr beeindruckend. Aber Neapel ist es eben, der sagt nichts. Und dafür wird er irgendwann alles wegsprengen. Und man weiß nicht wann. Das kann einen tatsächlich... Ja,
und er hat es ja schon mal gemacht. Also schon mal
aber eben nicht in der Dimension, wie er könnte. Da ist er auch, da ist er dann, als Pompeji untergegangen ist, oder war das auch nur so ein pyroklastischer Strom, da ist der Vulkan einmal richtig ausgebrochen und dann raste eben dieser glühend heiße Staub wie eine Lawine zu Tal und hat das alles zugedeckt. Nee, wir reden tatsächlich von einer Explosion, die unvorstellbare Ausmaße haben
also
wird.
Ich glaube, man kann es sich einfach vorstellen, weil der normale Vulkan ist dieser Kegel, also wie so ein Berg. Das ist da kommt dann oben was raus,
genau.
So wie der Ätna oder der Vesuv, aber dieser Supervulkan, das ist eine Fläche.
Das ist eine Fläche, das ist wie so ein Sumpf aus Magma, der unterirdisch und an der wahrscheinlich irgendwo an der Zwischenstelle zwischen Erdkruste und Erdmantel sich bildet und durch Ritzen sich verbreitert und wie so ein großer unterirdischer Pilz immer wächst und wächst und dann halt über Jahrtausende hinweg Druck aufbaut. Und das hebt gerade wieder, die messen das im Augenblick immer so die Landschaft so um so ein, zwei Meter an.
Ja. Wirklich?
Ja.
Zwei Meter?
Ja, man kann das messen. Das sind so immer so ein Meter oder mal ein Meter mehr, ein Meter weniger.
Wahnsinn.
Unglaublich, ja.
Wahnsinn. Ja, aber also noch einmal zurück zu Sizilien und dem Vulkan, dem Ätna. Ich habe Freunde gehört, die waren vor Ort und die sagten, morgens ist immer so eine Ascheschicht auf dem Auto gewesen. Es gibt also auch so Phasen, wo das dann so, es steht ja auch im Buch, ne? Im Buch geht es ja auch um die Asche und den Staub, den man nie wegkriegt dort.
Es ist immer staubig da.
Ja.
Je nachdem, wie der Wind steht. Also der Ätna raucht ja immer. Also es gibt immer diese eine Staubfahne und je nach Windrichtung hat man immer diese leichte Staubschicht überall. Mhm. Bei den Ausbrüchen hat man dann auch schon mal mehr Staub. Dann schneit es Asche. Das ist wie Schnee. Es raschelt in den Bäumen. Man denkt, was ist los? Es ist also strahlend, also heller. Keine Wolke am Himmel. Und dann kommt diese Asche runter. Nur anders als Schnee wiegt die eben Tonnen.
Ach so.
Ja, das ist ja Stein.
Es ist wie Bims. Wie Bimsgestein.
Ja, ist auch wie Bimsgestein, auch nicht so schwer, aber wenn da richtig Asche runterkommt, dann ist das nicht wie Schnee, den man eben, ich habe es versucht, den schippt man eben nicht mal eben weg, sondern das ist brutal anstrengend. Der muss dann in Tüten verpackt werden, dann muss die Stadtverwaltung kommen und diese monströs schweren Aschesäcke wegräumen. Man kann das eben auch nicht und auf den Flachdächern beliebig lassen, weil das plötzlich ein Riesengewicht ist auf den Dächern. Es muss also sofort weg.
Ach so.
Und es hört und hört nicht auf. Das ist ja über Tage manchmal, dass alles die Asche darunter kommt.
Ja. Aber in den Feldern und auf den Zitrushainen lässt man das, denn das ist der Dünger.
Quasi. Ja, das ist ja besonders fruchtbar.
Diese
Asche. Das ist ja das Geschenk, was den Landstrich dann ja wieder so paradiesisch macht, dass man diese hochfruchtbare Asche hat. Ich habe einen Freund, der macht am Ätna auf 1000 Meter bei Aci Trezza einen der 20 besten Rotweine Italiens. Und der
mach ruhig Werbung, wie heißt der?
Das ist Biondi, Vini Biondi. Das ist der Wein kostet bei Tim Raue im Restaurant 200 Euro.
Nein.
Und mein Freund Giro hat da baut es auf so 10 Hektar am Hang und war Architekt oder ist immer noch Architekt, hat den Weinberg von seinem Vater übernommen und den noch in den 80er Jahren waren sizilianische Weine der letzte Dreck für den Massenmarkt. Der wurde verschnitten, dann irgendwie aromatisiert und so weiter. Mhm. Dann haben diese kleineren Winzer sich die Söhne dieser, der haben dann angefangen, richtig Wein zu machen, haben sich das Know-how beigebracht, haben sich Önologen aus Frankreich geholt, haben sich wieder zeigen lassen, wie es geht. Und seit den 90ern wird dort wieder ordentlicher Wein gemacht. Und inzwischen, bedingt eben durch die Höhenlage und die alten Rebstöcke, das sind sehr alte Rebstöcke, und da sind wir drauf gekommen, diesen vulkanischen Boden. Die Rebstöcke stehen im Vulkansand und machen eben dadurch dieses hochmineralische Gemisch und weil viel Regen an der Stelle noch runterkommt, ein sehr, sehr gutes Produkt. Und wenn man nur noch weiß, was man tut, kommt ein sehr guter Wein dabei.
Genau, weil das ist ja eben, die Veredelung ist ja im Grunde auch das Auto. Ja. Und ist es nicht so, dass da auch eine bestimmte besondere Rebsorte angebaut wird in Sizilien? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt nicht ein Cabernet Sauvignon, ne? Das ist ja eine italienische Traube, ne?
Ja, sie bauen inzwischen auch zwischendurch ein bisschen Cabernet an, weil sie ja so Verschnitte auch machen und damit experimentieren. Klar. Die bekannt ist der Nero d'Avola, ist die eine Traube.
Genau, die bekannt.
Und dann gibt es eine etwas bessere Traube, ist der Nerello Mascalese. Und, oh Gott, jetzt fallen mir die weißen Trauben nicht ein.
Ich glaube,
was aber ganz irre ist, ich komme hier immer von Hölzchen auf Stecken. Bin dann manchmal, wenn es sich ausgeht, im September, Oktober dann dort zur Weinlese. Mhm. Weil es ist toll, ein paar Stunden im Weinberg mit einer Heckenschere Trauben abzuschneiden. Es macht viel Spaß. Mhm. Und dann sich mittags hinzusetzen und einen der besten Rotweine Italiens zu einem Teller Spaghetti aus einem Plastiknapf zu essen. Und das ist wirklich ganz toll da im Weinberg. Und dann kam mein Freund Ciro und brachte mir so eine roséartige Traube und sagte, du, kennst du das? Probier mal. Und dann habe ich diese Traube probiert und die schmeckte 1:1, also nicht ein bisschen, original wie eine Erdbeere. Uff. Ich sagte, ja, das ist eine Fragolina.
Ja, ist doch die Frau Erdbeere.
Ja, genau, das heißt Erdbeere. Und oder das ist eine Sorte, die hat, daraus dürfen die keinen Wein machen wegen EU-Vorschriften. Die verschneiden sie dann in den Weißwein mit rein. Und ich habe das noch nicht gehabt. Also wenn man so eine Fragolina probiert, denkt man hat eine Erdbeere im Mund.
Verrückt.
Und zwar eine vollreife Erdbeere. Das ist verrückt. So absurd. Und das macht dann eben diese Erde. Ja. Das ist so. Und wenn man dann in diesem Weinberg steht und ein bisschen mit den Füßen in diesem Vulkansand scharrt, dann kommt da plötzlich so eine kleine Tonscherbe zum Vorschein. Und wenn man die aufhebt, dann sieht man da griechische Minuskeln drauf. Verrückt. Weil das ein alter Friedhof war. vor 2000 Jahren oder länger. Ja. Und das ist es eben auch. Und deswegen komme drauf, weil der Mythos lebt da. Das ist alles miteinander verbunden. Die Zeit der Griechen ist dort präsent. Man hat der Vulkan macht paradiesischen Wein. Und anstrengend ist es trotzdem, den anzubauen.
Ja, Wein ist ja genauso, wie du es gesagt hast, also wie die Handarbeit bei den Zitrusfrüchten, das muss man ja auch alles mit der Hand schneiden. Ja. Das macht noch immer noch keine Maschine, auch wenn es da so Schlitten manchmal gibt, die dazwischen durchfahren.
Das ist alles behandelt.
Meistens macht man das hinten in so einen Kescher auf den Rücken.
Ja, es gibt dann diese so Wägelchen, die dann mit hochfahren. So, genau. Aber das ist Steillage, da geht es nur, das ist alles Handarbeit.
Ja.
Und man muss dann ja, es ist ja mit dem Ernten auch nicht getan, man muss dann ja auch den Wein noch machen.
Ja.
Und das ist schon eine hochfiligrane Angelegenheit. Der wird jeden Tag kontrolliert und dann wird über den Wein gesprochen wie über pubertierende Jugendliche, die man nochmal zur Raison bringen muss vielleicht und nochmal irgendwie in Form bringen muss. Das ist ja ein kreativer, gestalterischer Prozess.
Total.
Und der ja nun auch Zehntausende von Jahren alt ist, das Know-how. Das finde ich ja so irre, das wächst da nicht von allein, man macht sich nicht alleine. Man muss Wein wirklich machen.
Wein ist ein Kulturprodukt, ganz starkes Kulturprodukt. Ja. Und es ist ja auch mit Trauben, die so viel Sonne genossen haben, wie die sizilianischen, ja auch nicht so einfach, weil die ja so viel Zucker haben. Und deswegen werden die Rotweine ja auch so schwer, also deswegen haben sie so viel Alkohol.
Ja.
Also damit wir jetzt hier nicht so an allen Leuten vorbei plaudern, vielleicht ganz einfach gesagt, alkoholische Gärung entsteht ja dadurch, dass Hefe Zucker zu Alkohol verändert. Und da misst man ja während des Prozesses permanent erstmal den Öxelgrad und den Zucker und Alkoholgehalt. Und der Winzer gibt dann irgendwann Schwefel bei. Deswegen haben die Weine ja auch immer, sind die geschwefelt, um sozusagen die Hefe davon zu stoppen. Und die alkoholische Gärung, beziehungsweise die Umsetzung von von Zucker zu Alkohol zu stoppen. Dann hat man aber immer noch nicht den Geschmack gemacht. Ne? Dann hat man noch den Cuvée, wie du sagst, also diesen Verschnitt. Und dann gibt es noch die Reifung, zum Beispiel in Holz oder in Stahlfässern oder mit Zusätzen. Also das ist ein hochkomplexer Prozess.
Ja. Und dann hat mein Freund mir eben auch erklärt, warum die deutschen Weißweine so gut sind. Weil die zwar nicht diese extreme Süße haben, aber die Keller sind sehr tief und kalt. Dort haben die viel mehr Zeit zu reifen.
Ja.
Die deutschen Weißweine sind viel, viel ausgereifter. Die Chance hat ein italienischer Wein nicht, weil das Klima das gar nicht hergibt. Es ist nicht kalt genug.
Mhm.
Und das ist so, für jemand wie mich, der sich für alles Mögliche interessiert und von nichts wirklich Ahnung hat, aber gerne darüber schreibt.
Ich finde, nach von Wein scheinst du doch Ahnung zu haben. Ich merke, bisher bin ich jetzt noch nicht da. Und die Augen haben geleuchtet. Das konnte man nicht sehen, aber konnte es vielleicht an der Stimme hören.
Ja, mich fasziniert das total. Und als Schreibender, als Erzählender bin ich ja so wie so ein, kybernetisch gesprochen, ein gestörter Nachrichtenkanal oder so ein Durchlauferhitzer. Das kommt bei mir rein und es muss irgendwie raus. Ich kann es nicht bei mir behalten. Ich muss das verwenden. Und ich kann, die einzige Art für mich, das zu verwenden, ist, das in der Geschichte mit einzubauen.
Mhm.
Aber das führt eben dazu, dass ich mich mehr für Breite als für Tiefe interessiere. Ich meine das ernst. Ich interessiere mich für vieles, für sehr vieles, aber habe von nichts wirklich profund eine Ahnung.
Naja, aber das ist auch nicht mein Beruf. Ein bisschen stapelt der Autor tief, das merkt ihr auch. Aber nein, aber den Wein, auf den hast du uns jetzt schon mal Lust gemacht.
Der ist auch toll. Das Ding ist nur, der schmeckt vor Ort natürlich besser.
Warum? Weil der nicht verkorkt ist oder so, weil der nicht...
Der ist auch wenn Ciro eine Flasche öffnet von vor 2 Jahren, dann schmecke ich, das hat möglicherweise mit der Luft zu tun, ich schmecke dann Sizilien, weil der Wein hat dann, je nachdem, welche seiner Sorten man trinkt, so einen leichten Mandelduft, was eine der Urpflanzen Siziliens ist.
Aber in der Nase, das, ne?
Madonna mia. Und das, wenn ich den dann in Deutschland bestelle mal, man kann ihn ja schlecht, wenn man mit dem Flugzeug unterwegs ist, kriegt man ja kaum eine Flasche transportiert im Koffer, gerade mal so eben. Aber in größeren Mengen geht das halt nicht. Mhm. Also bestelle ich den in Deutschland und dann ist der immer noch toll. Mhm. Aber er hat diese Magie eines Sommerabends im Weinberg, während man noch Salsiccia grillt, das hat es eben nicht mehr.
Also ich finde, das ist ja ohnehin eine Sache, die ist unterbewertet. Ich weiß nicht, Chianti war für mich früher immer zum Beispiel ein Wein, das war ein billiger Wein, den es beim Italiener gab, zu einer Pizza, der war immer sauer. Also er hat nach Wein geschmeckt, aber er war irgendwie eigentlich ungenießbar.
Chianti Lambrusco war schlimm.
Ja, aber dann habe ich mal ein Chianti Flight gemacht in einem Sterne-Restaurant. Also ne, so 8 nebeneinander und ich auch schon so Chianti und du hast die Toskana geschmeckt und du hast den Sangiovese und es war wundervoll und jeder wurde mopsiger und voller und trocken und der ganze Mund voll mit Geschmack und du konntest gar nicht genug, also das hat sehr viel damit zu tun, ich glaube du hast recht, früher wurden italienische Weine ein bisschen verramscht. Das lag, da weiß ich keine Ahnung, wo dran das lag, aber es gibt...
Das lag sicherlich auch an den Italienern, die... Ja. Die sind da nicht unschuldig dran, dass sie da so geschlammt haben. Aber es war ja mit dem Moselwein auch nicht anders. Mosel war das gleiche Schimpfwort in den 80ern, war Mosel die schlimmste Plörre.
So sauer.
Und wenn man an der Mosel ist, dann denkt man so, Leute.
Ja. Und jetzt muss ich dir auch von einem Winzer erzählen, wenn wir jetzt gerade dabei sind, nämlich auch ein Freund von mir, der Matthias Knebel, der hat eine Terrassenlage in Winningen an der Mosel und macht da Riesling. Der hat sein bester Riesling, und er hat viele gute, aber sein bester hat 98 von 100 Parker-Punkten.
Das ist
ein richtig, also in New York ist der richtig, also von New York Times ist der so wirklich als der beste Riesling. Er ist wirklich sensationell und der macht auch ganz verschiedene und eigene kleine Cuvées und so. Aber ja, genau, das war früher, wie du schon sagst, Moselwein war noch irgendwie, Nachkriegswein war das untrinkbar und das haben die gelernt.
Ja, das war untrinkbar. Das war in der Zeit dieses
Glyphosat ist das
Glyphosat, nicht Glykol. Glykol, dieser Zuckerersatz.
Das war ein Frostschutzmittel.
Frostschutzmittel, dass das so reinkam. Und das war so in den 80ern, als erinnere ich noch, das hatten die ganz schlechten Ruf. Und eben Chianti Lambrusco, wenn man aber dort in der Gegend ist.
Was? Wundervoll.
Mamma mia.
Ja, Mamma mia. Und ich meine, die Italiener haben natürlich immer schon Spitzenweine, Spitzenregionen, wie zum Beispiel den Barolo oder so, den sie immer schon auch extrem gut ausgebaut haben. Aber manche Regionen haben, glaube ich, einfach auf Masse und günstige Weine auf Masse produziert. Aber ja, jetzt bin ich natürlich auf deinen sizilianischen Wein irgendwie ganz neugierig irgendwie.
Ich bestelle noch mal einen und mache mir noch mal eine Flasche auf hier und denken an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Noch mal eine Frage zu einer Zitrusfrucht. Gibt es hier die Möglichkeit, richtige, echte sizilianische Früchte zu bekommen? Oder ist das immer so in grün gepflückt, damit es 2 Wochen überlebt und dann, bis es hier ist, ist es eigentlich nicht mehr das Gleiche?
Ah, 2 Wochen nicht. Die kommen ja relativ schnell hier an. Ja. Das ist halt EU-weit geregelt, wer was wohin exportieren darf. Orangen kommen in der Regel aus Spanien. Die Mandarinen sind doch meistens italienische und die Zitronen oft auch. Naja, dann vielleicht mal beim italienischen Obsthändler des Vertrauens mal fragen. Die haben dann, oder überhaupt bei dem, wenn man nochmal einen Gemüsehändler oder einen Obsthändler in seinem Stadtteil hat, die Bescheid wissen. Ich hatte mal das Glück, als wir in Köln wohnten, da gab es so einen auf der Severinstraße. Mhm. Und der wusste, was er machte. Und wenn man dem so mal sagte, ich würde gern mal wieder so eine richtige Blutorange und wann und wie, und sagt, ja, eine, das merke ich mir mal. Und sage ich dir Bescheid, wenn ich da was sehe, dann bringe ich dir eine Steige mit. Also die haben natürlich auch, weil die auf den Großmärkten ja sehen, was da ankommt. Also man kriegt immer mal Sachen, man kriegt ja auch Cedri, also diese ganz dicken, fleischigen, süßen Zitronen.
Ja.
Die kommen ja auch schon an.
Ja, diese schönen, riesigen. Ne?
Die riesig. Die nur aus Schale bestehen. Da ist ja innen ganz kaum noch Fruchtfleisch drin, den man fein geschnitten, mariniert, in Salat schneidet, weil sie eben auch so süß sind. Die kommen hier schon an, aber die liegen halt nicht im Supermarkt.
Ja,
das ist es.
Ja, toll. Also ganz neugierig auf alles. Jetzt einen letzten Schwenker vielleicht noch zur Politik. Ich weiß nicht, ob du es magst. Wir haben es nicht abgesprochen. Jo. Ich weiß nicht, ob du es heute gelesen hast. Die italienische die Ministerpräsidentin Meloni hat sich öffentlichkeitswirksam von ihrem Mann getrennt.
Ja.
Wenn ich es richtig gelesen habe, weil sie ihm Sexismus vorwirft. Und ich glaube, da wurde diskutiert, ob das überhaupt jetzt eine Frage der Öffentlichkeit und ob das so Amt und Person vielleicht da verschwimmen. Das weiß man ja in dieser Medienöffentlichkeit heute nicht mehr, in denen Politiker über Twitter jetzt X kommunizieren und so. Aber verfolgst du Italien? Ist Italien immer noch so ein bisschen für dich auch so ein bisschen deine zweite Seele, deine zweite Heimat? Weil du hast am Anfang das mit den beiden Stühlen so genannt. Verfolgst du auch die italienische Politik ein bisschen?
Nicht intensiv, am Rande. So, also das ist Teil meines Medienkonsums, aber es ist kein direkten Fokus.
Okay. Glaubst du
sie? Kann ich nicht sagen.
Glaubst du, sie wurde ja also als Postfaschistin beschrieben im Vorfeld und ich glaube, damit hat sie auch mit faschistischen Inhalten Wahlkampf gemacht, aber hat sich ja dann doch in der Realpolitik ein bisschen gemäßigter gezeigt. Sie ist bisher nicht aufgefallen durch... Wie schätzt du denn das ein oder ist das jetzt nichts, was dich...
ist auch das, was ich gelesen habe, dass die Realität auch Meloni einholt, wie jede Weltlage italienische Politik schon immer eingeholt hat. Mhm. Dann muss man aber auch sehen, dass Italien schon seit vielen, vielen Jahrzehnten ein ganz anderes Verhältnis zu seiner eigenen faschistischen Vergangenheit hat.
Aha.
Das hängt einmal damit zusammen, die haben eben nicht 6 Millionen Juden umgebracht. Die haben nicht einen Weltkrieg entfesselt. Mhm. Und sie haben sich selbst vom Faschismus befreit. Und deswegen war der Faschismus aber auch nie ganz weg in Italien.
Ja.
Das soll das nicht entschuldigen. Ich bin da, finde das hochgefährlich, dass Faschisten an der Macht sind oder Postfaschisten. Ich finde auch die Cinque Stelle als populistische Partei hochproblematisch.
Mhm.
Aber so ist es in Italien, diese Zersplitterung von Parteien und diese wirren Koalitionen. Wundere mich eher, dass die Koalition schon eine ganze Weile hält.
Mhm.
Und man weiß es ja nie. Vielleicht funktioniert es auf der Arbeitsebene ja. Das kann ich aber schwer beurteilen. Wenn ich in Italien bin und mit Freunden und Familie über Politik rede, dann spaltet sich die Familie oder der Freundeskreis immer wie Öl und Wasser in zwei Lager und nach 5 Minuten nach dem Essen schreien wir uns alle an, um dann Formel 1 zu gucken. So, also das ist der Ablauf. Das
war Berlusconi doch auch schon immer so, ne?
Ja,
dass man erst aus der deutschen Sicht nie verstanden hat. Und,
Berlusconi ist eben auch eine Infektion des italienischen Staatssystems gewesen, wirklich.
Ja.
Und wir reden ja aber auch, ich meine, ist Italien ja reich an solchen Gestalten. Andreotti wollen wir gar nicht anfangen, der ja nun möglicherweise Chef der Cosa Nostra war. Ja. Also,
oh je, das wusste ich gar nicht.
Oder einer, dazu gibt es ja doch eine Reihe von Büchern über Andreottis Verhältnis zu Cosa Nostra.
Hm.
Das ist... Also da reiht sich Meloni ein und muss man sagen, gibt bis jetzt nicht die ganz schlechteste Figur ab. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der da große Expertise hätte.
Ja. Ja, Lieber Mario, jetzt haben wir einen ausführlichen Flug gemacht von dem Buch über den Menschen. Sind immer wieder in Sizilien gelandet. Ich fand es ganz toll, auch wie du uns so mitgenommen hast. Schön, wie du viele Sachen ein bisschen eingeordnet hast, viele auch im Dunkeln und im Geheimnis gelassen hast. Finde insbesondere so Sizilien als Ganzes, wie du es auch beschrieben hast, der schöne Witz, der so ja vielleicht auch ganz, der ganz viel erzählt, dass Gott von allem das Beste dahingeworfen und dann musste die Sizilianer als Gegenpart. Ich finde, dieser Gedanke kam mir so, diese Mischung aus Fruchtbarkeit und Zerstörung in einem,
genau.
So das Dionysische und das Apollinische quasi so vereint. Und dann dieser Lebenslust, ja, das ist schon ein Faszinosum. Und ich, also das, ja, und das Buch macht auch echt Spaß. Es ist schwer natürlich jetzt, dass ich dir Komplimente mache und wir hier sitzen, aber ich sage das ja auch für die Leute, die uns zuhören und vielleicht aber mal reinlesen wollen.
Nun ist das ja eben eine sehr demokratische Angelegenheit mit Büchern. Mhm. Die sind überall verfügbar.
Ja.
Und sie sind nicht so teuer.
Nee.
Wie mir mal bei einer Schullesung mit einem Jugendbuch in einem Brennpunktstadtteil in Hamburg, also und da saßen dann auch wieder nur so Johnnies breitbeinig vor mir und Mario, ich will ein Kind von dir. Und dann sind die bei der Lesung erstmal ganz still und hören zu und haben dann nachher Fragen und dann fragt der eine, was kostet so ein Buch? Was kostet das Buch? Und dann sage ich, naja, 6 Euro das Taschenbuch. Und dann sagt das, ja, wir reden jetzt von einer anderen Zeit,
ja.
2 Packungen Zigaretten. Ja, sage ich, genau. Ja, nur. Und also Bücher, das Schöne an Büchern sind, sie sind erschwinglich.
Ja, heute sind es
und sie auch, sind verfügbar.
Heute sind es auch 2 Packungen Zigaretten, aber das ist dann, glaube ich, ein anderer Preis. Aber ja. Super. Ja, Mario, wir verlinken in den Shownotes das Buch, dich als Autor. Wir in Social Media nehmen wir da Facebook und Instagram vielleicht, ist das richtig? Das sind
ja
die beiden Kanäle.
Also ich bin hauptsächlich auf Insta unterwegs,
ja.
Facebook nicht mehr so, aber
ja.
Noch ein bisschen, ja.
Genau, also wer Lust hat, in Kontakt zu treten und ansonsten verlinken wir das Buch und dann kann sich jeder damit weiter beschäftigen. So, dann danke ich dir herzlich für das Gespräch.
Alex, danke dir.
Ich weiß nicht, ob du dir jetzt schon Rotwein aufmachst oder ob du noch beim Kaffee bist, aber...
Wir haben ja noch Nachmittag. Nein, ich, Gottes Willen. Ich bin ja, und weil wir von Alkohol gesprochen haben, Sizilianer vertragen ja nichts.
Wieso?
Nein, wir trinken ganz wenig. Wenn man mit 6 Freunden am Tisch sitzt im Restaurant, dann teilen die sich eine Flasche Wein. Am Ende ist immer noch was drin. Ja, und werden auch schnell betrunken. Das ist anders als im Norden. Die Norditaliener vertragen mehr. Sizilianer vertragen wenig Alkohol und trinken auch nicht, ohne wenn sie nicht essen.
Ach.
Ja. Und das gilt mir auch so. Ich trinke gern mal ein Glas, aber ich vertrage nichts.
Was ist denn eigentlich deine Lieblingsspeise jetzt außer dem Oktopus? Oder können wir einfach Oktopus sagen?
Wir können Oktopus sagen, wenn wir reden über alle Tintenfische. Also die Pasta al Nero, die Pasta mit schwarzer Tintenfischsoße, die ist schon ganz vorne dabei. Dicht gefolgt von einer wirklich original Pasta al Ragù Bolognese, also das Bolognese Ragù, das mit der deutschen klassischen Bolo, gegen die nichts einzuwenden ist, auch gerne esse und mache, aber diese klassische Ragù ist natürlich unvergleichlich. Mhm. Ein Insalata Mare sizilianischer Art, auch ganz toll. Mhm. Aber meine Lieblingsspeisen, da gibt's eben vor allem aus dem asiatischen Bereich, also eine vietnamesische Pho oder ein koreanisches Jajangmyeon, das sind Sachen, die kill ich für.
Wir warten noch auf ein Kochbuch von dir, oder?
Ach nein, da gibt's so viele. Aber irgendwann, irgendwann, ich fotografiere ja gerne und vielleicht zeige ich mal ein paar Fotos.
Die sehen wir nicht auf Instagram, die Fotos von dir? Die zeigst du nicht viel? Oder?
Es gibt 2 Accounts. Ich zeige Fotos auf dem einen, auf dem anderen bin ich so der Autor und das trenne ich ein bisschen und es gibt, ich habe 2 Accounts und gucken, ja.
Alles klar, wir verlinken dich und dann findet jeder das, was er braucht. Mario, vielen Dank für das Gespräch.
Nochmal Alex, danke, vielen, vielen Dank.
Vielen
Alles
Dank.
Gute.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.